Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir haben uns ja vorhin schon ein paar Bücher angesehen zu der Frage, warum eigentlich demokratische Politik so unter Druck ist. Also wieso in Teilen des Landes das Vertrauen in repräsentative Demokratie so wegzusterben scheint und welche neuen Ideen die Demokratie vielleicht beleben können. Das waren, wie gesagt, bislang die großen bundespolitischen Fragen, aber vielleicht liegen die Antworten ja in der Kommunalpolitik. Und deswegen machen wir jetzt einen Sprung an den Bodensee nach Konstanz. Oder Konstanz? Was ist richtig, Herr Burchardt?
Eindeutig richtig ist Konstanz. Wir sagen hier Konstanz,
genau. Okay, also Konstanz. Und Uli Burchardt, der muss das wissen, der ist nämlich Oberbürgermeister von Konstanz seit 12 Jahren. Und eingeladen habe ich ihn, weil er gerade ein Buch geschrieben hat darüber, wie man kommunale Politik nachhaltig machen kann. Stadtpolitik also so gestalten, dass die Stadt der Zukunft zum Menschenschutzgebiet wird, so heißt sein Buch. Also jetzt nochmal richtig begrüßt und herzlich willkommen, Uli Burchardt.
Herzlichen Dank. Schönen guten Tag, Herr Rapanzel.
Fangen wir mal damit an, wo Sie politisch herkommen. Sie sind nämlich zwar kein Kind von Landwirten, Ihr Vater war Professor in Konstanz, aber Sie sind trotzdem aufgewachsen in einem Dorf mit 750 Einwohnern, also wirklich zwischen Ziegen, Schafen und Schweinen, so beschreiben Sie das, hatten da aber eben auch diese unmittelbare Erfahrung von Natur und auch den Problemen, also saurer Regen, Waldsterben, all diese Dinge. Wie hat Sie das denn politisch geprägt?
Ja, genau. Also ich bin in einem Dorf, nicht weit weg von Konstanz aufgewachsen. Und das, was Sie gerade sagen, also diese Dinge haben mich geprägt. Ich fand Ökologie, Umweltschutz immer sehr, sehr wichtig. Das war immer ein großes Thema für mich. Und das hat mich da eben dann auch in die Landwirtschaft gezogen, so dass ich ja dann auch eine Ausbildung zum Landwirt gemacht habe. Also ich fand das immer faszinierend und mich hat immer beschäftigt, wie können eigentlich Menschen auf der Erde leben und sich ernähren und existieren, ohne eigentlich ihre Umwelt zu schädigen? Weil ich bin ja so ein Kind der 70er und 80er Jahre, saurer Regen, Tschernobyl, alle diese Themen, und das waren große und bewegende Themen, und deshalb hat mich das schon eigentlich, seit ich denken kann, selber auch bewegt.
Jetzt sind Sie also Oberbürgermeister in Konstanz, und zwar seit 12 Jahren, also erst parteilos, jetzt als CDU-Politiker, und haben da den Klimaschutz wirklich zu Ihrem Markenzeichen gemacht. Und ich persönlich würde ja auch sagen, das ist eigentlich ein konservatives Thema. Trotzdem, hat das zu Beginn manche Leute verblüfft, der Konservative, der sich da ständig mit Fridays for Future trifft?
Ich glaube, das tut es manchmal bis heute noch, aber für mich ist das überhaupt kein Widerspruch. Also für mich hat die Frage von Nachhaltigkeitspolitik oder von ökologischer Politik eigentlich nichts zu tun mit den klassischen Fragen von links oder bürgerlich oder konservativ, sondern für mich ist das eine Existenzfrage. Und ich weiß schon, dass ich auch in der Union natürlich da jetzt nicht zu einer großen Mehrheit gehöre, sondern eher zu den ökologischer geprägten Stimmen. Aber ich denke, das hat alles seine Richtigkeit so, und ich glaube auch, meine Stadt hat sich längst daran gewöhnt, dass das für mich ein sehr wichtiges Thema ist. War es auch vom ersten Tag an, also schon 2012. Mein erster Wahlkampf hatte die Überschrift Nachhaltige Entwicklung. Und insofern ist das immer auch klar gewesen.
Ich frage auch deswegen, weil ich eben wirklich überlege, ob das im Kommunalen vielleicht anders ist. Weil in der großen Bundespolitik, da stehen sich diese Seiten ja häufig unversöhnlich gegenüber. Und gerade von Liberalen und Konservativen kommt dann dieser Vorwurf, Klimaaktivisten wollten eine grüne Diktatur errichten. Ist das ein richtiger Eindruck, ist das im Kommunalen so ganz pragmatisch vielleicht leichter zu überwinden?
Ich weiß nicht, ob es leichter ist, aber auf jeden Fall, die Kommunalpolitik ist näher, ne? Die ist direkter. Die Tür ist offen, jeder kann da reingehen, jeder kann zuhören, und jeder von uns lebt in dieser Stadtgesellschaft jeden Tag mit. Und deshalb dieses, was viele Leute kritisieren manchmal in der Politik, dass du das Gefühl hast, da wird auch ein Stück Theater gespielt zwischen Regierung und Opposition. Das ist bei uns, glaube ich, weniger ausgeprägt. Wir sind sehr konkret da dran, und am Ende ist ein Gemeinderat auch ein Organ der Gemeinde. Der muss auch Probleme lösen. Das ist eben nicht einfach nur ein Parlament, sondern ein Gemeinderat muss Problemlösungen anbieten. Und ich glaube, am Ende ist halt die Lösung von Problemen das Allerwichtigste, was Politik zu tun hat und was ihr auch die Glaubwürdigkeit verschafft.
Um zu verhindern, dass der Eindruck entsteht, dass die Politik so an der Bevölkerung vorbei regiert und dass die echten Menschen in großen Anführungsstrichen nicht mehr darin vorkommen, dagegen hat zum Beispiel der Soziologe Steffen Mau in diesem Sommer Bürgerräte ins Gespräch gebracht, insbesondere für Ostdeutschland, wo viele der bundesrepublikanischen Demokratiestrukturen nicht so bestehen wie in Westdeutschland. Sie schreiben in Ihrem Buch was ganz Ähnliches, nämlich nicht zufällige Bürgerräte, sondern Sie schreiben von Zufallsbürgern. Was ist das für eine Idee?
Also es ist so, wenn wir Beteiligung anbieten heute, dann kommen ja eine bestimmte Gruppe von Menschen. die wir meistens schon kennen. Das sind Leute, die sind besonders motiviert oder die sind besonders dafür oder besonders dagegen. Aber sie sind nicht wirklich eine repräsentative Auswahl aus der Bevölkerung. Die Idee der Zufallsbürger heißt, wir ziehen eine Stichprobe aus dem Einwohnerregister und laden Leute ein, sich zu beteiligen. Die Leute wundern sich ein bisschen und dann kommen sie und dann hören sie sich an, was zu diskutieren oder was zu entscheiden ist. Und wir machen damit seit Jahren sehr gute Erfahrungen. Wir haben zum Beispiel ein Bürgerbudget von 100.000 Euro jedes Jahr, das allein von einer Gruppe von Bürgern vergeben wird. Man kann sich also bewerben und dann entscheidet eine Gruppe von Zufallsbürgerinnen und Bürgern in einer mehrstündigen Sitzung im geschlossenen Raum über die Vergabe dieser Gelder. Und meine Erfahrung ist einfach, das genießt eine ganz große Akzeptanz auch in der Bevölkerung, ne? Weil die Leute da einen großen Respekt davor haben, dass von Zufallsbürgerinnen und Zufallsbürgern eine solche Entscheidung getroffen wurde.
Da ist dann ja aber auch ganz wichtig tatsächlich, dass die dann wirklich verbindlich entscheiden können, oder? Weil wenn das dann ein beratendes Gremium ist, dann entsteht ja vielleicht noch mehr Frust, wenn dann die Empfehlungen der Zufallsbürger nicht umgesetzt werden, oder?
Naja, ich kann nicht ohne weiteres eine Machtentscheidung tatsächlich an Zufallsbürgerinnen und Bürger komplett delegieren. Aber es ist so, dass meine Erfahrung ist, dass wenn die Zufallsbürger gesprochen haben, dann respektiert der Gemeinderat das auch. Also ich finde das schon richtig, dass die Macht beim Gemeinderat bleibt. Aber der Gemeinderat wird sehr, sehr selten gegen eine solche Entscheidung nochmal votieren. Der Gemeinderat hat davor auch einen großen Respekt. Und ich glaube eben, dass die Leute wissen, das hat nichts zu tun mit Parteien, das hat nichts zu tun mit Wahlen, mit Wahlkampf oder mit persönlichen Interessen, sondern das hat einfach eine zufällig entstandene Gruppe Menschen sehr ernsthaft diskutiert. Das ist unsere Erfahrung. Die Leute geben sich ganz große Mühe, sind sehr, sehr ernst bei der Sache und hat dann eine Entscheidung getroffen. Und ja, ich bin ja nicht der Einzige, der glaubt, wir brauchen mehr solche Elemente in der Demokratie. Wir müssen die Menschen nicht nur einladen mitzumachen, wir müssen sie auch auffordern mitzumachen. Wir müssen sie auch auffordern, sich zu engagieren. Und dafür ist das ein ganz, ganz gutes Instrument, wie ich finde.
Der zweite große Teil Ihres Buches dreht sich eben darum, wie die Stadt zur Stadt der Zukunft wird, im Sinne von einer nachhaltigen Stadt, die für die Menschen da ist und nicht mehr quasi gegen die Natur funktioniert. Und auch da ist es ja wichtig, dass eine solche Politik akzeptiert wird, dass die von den Menschen mitgetragen wird und dass nicht der Eindruck entsteht, ach, jetzt wird mir nur alles Mögliche verboten. Das fängt ja, hatte ich beim Lesen Ihres Buchs den Eindruck, vielleicht schon damit an, wie wir die ganze Sache nennen. Sie werben dafür, das Ganze umzubenennen, nicht vom Klimaschutz zu reden, sondern vom Menschenschutz. Warum das denn?
Ja, weil mir wichtig ist, der Gedanke zu sagen, der Mensch ist kein Schädling. Ne? Wir Menschen sind auch Tiere, wir sind ein Bestandteil der Natur. Und es hat keinen Sinn, von der Natur da drüben zu sprechen und uns Menschen hier. Sondern alles, was wir ökologisch wollen, ist ja eigentlich Umweltschutz. Also letztlich macht alles, was wir ökologisch tun, nur dann Sinn, wenn es darum geht, unsere eigene Umwelt zu schützen. Ich sage immer, die Natur braucht unseren Schutz nicht, die ist viel, viel stärker als wir Menschen, sondern Naturschutz ist nur dann sinnhaft, wenn es der Schutz unserer Umwelt ist. Das heißt, wir müssen sehr entschlossen daran arbeiten, dass unser Lebensraum, unser gesundes Wasser, unsere gesunden Wälder, unser lebenswertes Klima erhalten bleiben. Und deshalb ja, geht es darum, den Fokus da genau umzudrehen. Wir müssen uns ins Zentrum stellen und dann, glaube ich, eine eigentlich noch radikaler, ökologischer ausgerichtete Politik machen, als wir es heute tun.
Da entwickeln Sie einige Gedanken und beschreiben auch vieles, was es ja an Konzepten schon gibt. Ich greife ein paar Stichpunkte heraus. Eines wäre das Konzept der Schwammstadt. Also eine Stadt, die bei Starkregen nicht einfach nur überflutet wird und dann läuft das Wasser weg und bei der nächsten Dürre fehlt es, sondern eine Stadt, die viel Wasser aufsaugen kann und es speichern kann für Zeiten, in denen dann das Wasser knapp ist. Das finden so als Idee wahrscheinlich erstmal die meisten völlig richtig. Aber wenn wir dann in der kommunalen Wirklichkeit landen und es darum geht, dass womöglich Parkplätze in Wiesen verwandelt werden sollen, damit das Wasser versickern kann, dann kann die Stimmung ja schnell kippen. Also machen wir es an so einem konkreten Beispiel. Wie funktioniert das da, Bevölkerung mitzunehmen und das mit der gemeinsam zu entscheiden?
Also ich finde einen Satz hilfreich, den Steve Jobs mal gesagt hat. Die Menschen wissen erst dann, was sie wollen, wenn man es ihnen zeigt. Und deshalb glaube ich, es spielt eine ganz große Rolle, eben gute Beispiele zu entwickeln. Und natürlich, je dichter eine Stadt ist, umso schwieriger werden alle diese Interessenskonflikte. Ne? Also umso enger wird es und umso weniger Spielräume gibt es. Deshalb geht es darum, an Beispielen zu zeigen, so könnte es aussehen. Das ist ein bisschen auch wie mit der Fußgängerzone oder wie mit einer Gastronomie draußen auf der Straße. Erst wenn Menschen erleben können, was dadurch für eine Qualität entsteht, dass man auf einmal draußen sitzen kann. Dann können sie besser abwägen, was bedeutet es, wenn ich einen Parkplatz hergegeben habe und habe dafür dieses hier bekommen. Also es ist ein bisschen ein Vorzeigen und ein Miteinander experimentieren. Ich finde es ganz wichtig, dass man auch miteinander Experimente macht und einfach als Stadtgesellschaft gemeinsam lernt, weil am Ende braucht jede Stadt ihre eigenen Lösungen. Es gibt keine Schema-F-Lösungen, die für jede Stadt passen.
Um sowas auszuprobieren, muss man es aber ja doch erstmal einfach beschließen, auch wenn im Zweifelsfall die Leute das gar nicht wollen, oder?
Ja, aber man kann ja auch Experimente beschließen und das ist das, was wir zum Beispiel auch tun. Das geht so los, dass man mal auf 4 Parkplätzen mal irgendwo vor einem Café eine Außenbestuhlung hinstellt und sagt, lass uns mal rausfinden, ob das angenommen wird. Das kann genauso gehen mit mobilen Bäumen, die man mal irgendwo hinstellt, eben mit einem riesigen Kübel. Und vielerlei Dinge in dieser Richtung. Also man muss den Leuten schon auch Lust machen. Meine Erfahrung ist, die Leute haben dann auch Lust, weil eigentlich diese Idee von der Schwammstadt zum Beispiel, also von mehr Grün in der Stadt, das mögen die Menschen, weil sie merken auch, dass das ein gutes Klima macht. Sie mögen den Schatten, also gerade in diesen heißen Sommern, wie wir jetzt einen hinter uns haben, merken die allermeisten Leute, dass das total gut tut, wenn Pflanzen in die Stadt kommen. Und deshalb, ich erlebe das nicht als so sehr konfrontativ. Aber natürlich sind die meisten Flächen, über die wir verhandeln, sind am Ende Parkplätze und natürlich muss man dann auch gleichzeitig Lösungen zum Parken entwickeln, das ist auch klar.
Ja, es sind aber nicht nur die Parkplätze, es sind auch die Gebäude. Ein weiteres Stichwort ist zum Beispiel das der senkrechten Stadt mit sehr viel mehr Begrünung. Aber ganz grundsätzlich die Gebäude, sie beschreiben eine Architektur der Zukunft, die lebt eben von mehr Energieeffizienz, das heißt bessere Dämmung, mehr Wärmepumpen etc. Da bin ich wieder bei dieser Frage, geht's im Kommunalen vielleicht pragmatischer, weil auf Bundesebene das Stichwort Wärmepumpen, da plustern sich gleich alle auf, die Befürworter wie auch die Gegner und es wird sehr destruktiv. Also geht's doch im Kommunalen einfacher?
Es ist schwierig zu beantworten, ob es einfacher ist. Auf jeden Fall geht's bei uns. Es ist ganz konkret. Und wenn wir jetzt das Beispiel Wärmepumpe nehmen, unsere Stadt liegt am Bodensee. Wir werden einen guten Teil unserer Wärme aus dem See holen und nicht aus der Luft. Das zeigt wieder, jede Stadt braucht eine andere Lösung. Und ich sträube mich ein bisschen gegen die Zuschreibung, es ist einfacher, aber wir sind hier vor Ort gezwungen, eine Lösung zu finden. Wir machen ja nicht Gesetze für irgendwelche Leute in anderen Bundesländern oder in anderen Städten, sondern wir regeln unsere Dinge hier vor Ort. Die Wärmepumpe und diese Gesetzgebung, das ist auch hier umstritten. Aber am Ende gilt auch da, wenn ich zeigen kann, wir haben eine Lösung, die für jeden Menschen, der hier lebt oder der meinetwegen an ein Wärmenetz angeschlossen wird, dann einfach verlässliche Wärme zu einem ordentlichen Preis bieten kann, dann lassen die Leute sich auch überzeugen. Aber es ist eben schon ein Stück weit Vorleistung, in die ein Gemeinderat oder eine Stadtverwaltung in diesem Fall auch gehen muss. Man muss es vorzeigen und die Menschen mitnehmen. Und mein Buch sagt aber eben ja auch, liebe Leute, ihr müsst auch ein Stück weit selber mitmachen wollen. Ja, also man kann auch nicht einfach nur, ich sage immer, zu Hause auf dem Sofa sitzen und Politik als Dienstleistung bestellen. Das funktioniert in diesen Zeiten auch nicht mehr, sondern uns muss schon klar sein, wir müssen uns alle ein Stück weit engagieren und mitmachen und können nicht einfach unsere Wunschpolitik bestellen. Und das ist, glaube ich, auch eine Antwort auf die großen politischen Fragen, die wir in Deutschland im Moment stellen.
Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Das Buch, über das wir gesprochen haben, das heißt Menschenschutzgebiet, wie die Stadt der Zukunft ein Teil der Natur wird. Bei Goldmann erscheint das in den nächsten Tagen für 22 Euro.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.